Ja, diese Predigt, wenn ich das eine Predigt nennen kann, lautet die Adventhoffnung und das ewige Leben. Viele von euch, die heute hier sitzen, sind siebenten Tags Adventisten. Und das ist nicht immer so einfach, um das zu sagen. Und ich erinnere mich dann immer an meine ersten Erlebnisse in diesem Glauben. Ich hatte gerade die Wahrheit entdeckt und ich hatte entdeckt, dass es einen Schöpfer Gott gibt. Und ich habe gewusst, ich kann nicht weiter an der Universität lehren, was ich gelehrt habe vorher als Evolutionist. Und ich hatte keinen anderen Ausweg und so habe ich gekündigt. Und ich kann mich noch so gut entsinnen. Der Rektor hat mich dann reingerufen und gefragt, wieso ich so etwas Unbesonnenes überhaupt tue. Und dann haben wir uns unterhalten über diese Dinge. Und dann fragte er mich, wer hat die Wahrheit? Naja, meine Lippen und meine Zunge wollten das nicht so antworten, wie er es haben wollte. Und so sagte ich, ich glaube, die Wahrheit kann man in der Bibel finden. Und dann sagte er, ja, das habe ich nicht gemeint. Ich habe dich gefragt, wer hat die Wahrheit? Uff, das war schwer. Und dann habe ich gesagt, ich denke, die Christen. Und dann hat er gesagt, das habe ich dich nicht gefragt. Wer hat die Wahrheit? Und dann kam es mir wie Blei von der Zunge, die siebenten Tag Adventisten. Das war schwer, denn die siebenten Tags Adventisten, das sind ein komisches Volk. Sie sind so anders wie all die anderen. Sie glauben nicht, was die anderen glauben. Sie tun alles umgekehrt. Sie wollen nicht essen, was man ihnen auf den Tisch stellt. Es ist ein kompliziertes Volk. Und dann das Erlebnis meiner Frau, als wir den Mann, der nicht war, diejenigen, die meine Lebensgeschichte gehört haben, werden wissen, von was ich rede, als er sie fragte, nachdem er gesagt hat, dein Mann hat eine starke Waffe im Auto, und er verwies nach der Bibel, und sie war so missmutig, und dann hat er sich mit ihr unterhalten und sie gefragt, ja, wo gehst du denn zum Gottesdienst? Und sie sagte, in Somerset West. Und dann sagte er, das habe ich dich nicht gefragt. Wo gehst du in den Gottesdienst? Und dann hat sie überlegt und hat sie gesagt, Helderberg. Das hört sich so anonym an. Und dann hat er gesagt, das habe ich dich nicht gefragt. Wo gehst du in den Gottesdienst? Und dann sagte die siebenten Tags Adventistin. Und er drehte sich um und schaute sie so an und sagte, und die haben doch die Wahrheit. Und nachher, als wir ihn suchten, war er nicht da und hat auch nie vorher existiert angeblich und hat auch nie da gearbeitet. Also wer das war, werden wir eines Tages entdecken. Es ist ein schwieriger Glaube, dieser Glaube der siebenten Tags Adventisten. Wir sind Christen, aber wir sind nicht normale Christen. Wir sind siebenten Tags Adventisten. Sogar die Adventisten wollen das immer so ein bisschen vertuscheln. Zu wem gehören Sie denn? Ich gehöre zur Adventgemeinde. Und wo geht ihr in den Gottesdienst? Im Adventhaus. Da müsste eigentlich stehen, Adventhaus, Haus der siebenten Tags Adventisten. Damit die Leute wissen, worum es denn eigentlich geht. Denn dieses Volk hat zwei Merkmale. Sie glauben an den siebenten Tag und das beinhaltet das ganze Gesetz. Und sie glauben an die Wiederkunft Christi. Und sie glauben, dass in diesem Verhältnis das ewige Leben verbunden ist. Und wenn man sich das so überlegt, die meisten Christen glauben das überhaupt nicht. Viele glauben, das Gesetz ist nicht mehr. Viele glauben, es kommt ein Millennium des Friedens. Viele glauben, die Wiederkunft ist geistlich zu sehen. Es gab gar keine buchstäbliche Auferstehung, eine buchstäbliche Wiederkunft. Und hier ist dieses Volk mitten unter allen, die zu diesem Gedankengut steht. Wir wollen immer so wie die anderen sein. Israel war schon so. Israel hat gesagt, gib uns einen König, wir wollen wie die anderen sein, wir wollen nicht so abstechen, wir wollen nicht so anders sein. Gib uns einen König. Und Gott hat gesagt, wisst ihr nicht, wenn ihr einen König habt, dann habt ihr seine Gesetze. Eure Frauen müssen tanzen nach seiner Musik. Eure Männer müssen in den Krieg, so wie er es will. Wollt ihr wirklich einen König? Gib uns einen König, wir wollen nicht wie die anderen sein. Und so haben wir heute einen König. Und der hat seine eigenen Gesetze. Und der sagt, wo es lang geht. Und er sagt, ich habe den Sabbat verlegt auf den Sonntag. Und die Frauen, die zu ihm gehören, sagen, ja, der Sabbat ist verlegt auf den Sonntag. Oder das Gesetz ist überhaupt gar nicht mehr. Aber Gott sagt in Exodus 31, 13, das ist 2. Mose, für wahr, meine Sabbate sollt ihr halten, beobachten. Es ist ein Zeichen zwischen mir und euch, dass ich euch heilige. Es ist ein ewiger Bund. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Also einer von beiden, wie sagt der Randy Skeet das so schön? Somebody's lying. Einer lügt. Wer ist es denn, der lügt? Entweder das Gesetz steht oder das Gesetz steht nicht. Entweder es ist der 7. Tag oder es ist der 1. Tag. Die Bibel sagt, der 7. Tag ist der Sabbattag. Christus nach seiner Gewohnheit am Sabbattag ging er in die Gemeinde. Seine Nachkommen, so wie es ihre Gewohnheit war, am Sabbat gingen sie in die Gemeinde. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Nicht ein Punkt, nicht ein Strichchen wird aus dem Gesetz verschwinden. Und hier kommt ein König und sagt, es ist geändert worden. Er hat seine Meinung geändert. Einer lügt. Welcher von den beiden lügt? Ich kann mich nur zur Bibel halten. Ich kann nur sagen, ich bin 7. Tags Adventist. Heutzutage das Wort Adventist ist schon problematisch. Man wird schon schief angeschaut. Du glaubst an eine buchstäbliche Wiederkunft Christi, dass er kommt mit den Wolken, mit seinen Engeln. Du hast eine Macke. Und einige behaupten so sogar, dass wenn man so glaubt und so denkt, dann steht man in Gefahr, dass so eine Person ein Terrorist ist. Und so stehen wir heute in einer Welt, die diesen beiden Glaubenspunkten in jeder Hinsicht sich gegen diese Glaubenspunkte stellen. Aber wir sind anders. Das ist unsere Hoffnung. Und damit ist das ewige Leben verbunden. Es ist also eine Heilsfrage. Und weil es eine Heilsfrage ist, müsste es mit einer Posaune rausgeschrien werden. Wir sind 7. Tags Adventisten. Ja, was heißt denn das? Im 1. Korinther 13, 12, wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Der sagt, er liebt mich und hält nicht meine Gebote, ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Die Liebe wird bleiben, die anderen beiden sind geringer nach diesem Text. Und sie werden sogar verschwinden. Ja, wie können die denn verschwinden? Diese drei mächtigen Säulen, der Glaube, die Hoffnung, die Liebe, nur die Liebe bleibt übrig. Die Bibel sagt im Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir hoffen auf eine Wiederkunft. Wir hoffen, dass diese Welt endlich zu Ende kommt. Wir haben eine Hoffnung, dass Dinge sich ändern werden. Und wir haben eine feste Zuversicht auf Dinge, die wir nicht sehen, eine Gottesstadt, die wirklich existiert. In der heutigen Welt ist das ein bescheuerter Gedanke, aber die Bibel sagt, wenn wir nicht glauben, dann können wir Gott nicht behagen. Da haben wir ein Problem. Und wenn Christus kommt, dann verschwindet der Glaube, denn dann ist es die Tatsache und nicht die Hoffnung auf die Tatsache, mit der wir konfrontiert werden. Wir brauchen den Glauben nicht, denn wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Der Glaube wird verschwinden, wir brauchen ihn nicht mehr. Wir haben auch keine Hoffnung mehr nötig, denn die Hoffnung ist realisiert, sie ist tatsächlich, sie ist wahrlich. Also Glaube wird verschwinden, Hoffnung wird verschwinden und das Einzige, was übrig bleibt, dann ist die Liebe. Aber die Liebe ist verzwickt mit Gottes Gesetz. Es steht für ewig. Wir sind siebenten Tags Adventisten. Wir glauben, dass Gott eine Regierung und eine Satzung und ein Gesetz hat, nach dem jeder leben muss, sonst haben wir den gleichen Chaos in Ewigkeit in der neuen Welt. Ist doch ein schöner Gedanke, ist doch nicht ein Gedanke, den man verstecken müsste. Das ist doch ein Gedanke, den man rausschreien müsste. Wir müssen so ein Verlangen im Herzen haben für die Wiederkunft, dass Leute etwas sehen, was sie selber haben wollen und was sie in dieser Welt nicht bekommen können. Als siebenten Tags Adventisten müssten die Leute zu uns kommen und sagen, was ist denn diese Hoffnung, die ihr habt, die wir nicht haben? Wir verzagen in dieser Welt. Was ist so anders an euch? Wir haben die Advent-Hoffnung. Wir glauben an die Wiederkunft Christi. Es gibt wirklich noch Menschen auf dieser Welt, in unserer eigenen Gemeinschaft, junge Menschen, alte Menschen, die sagen, ich hoffe, Christus kommt noch nicht bald. Ich habe noch so viel zu tun, ich will noch heiraten, ich will noch 20 Kinder haben, ich will noch studieren, ich will noch das. Wieso studieren an diesen dummen Instituten, die wir auf dieser Erde haben, wenn wir im Himmel Wahrheit studieren können? Wieso sich rumschlagen mit einer Erde, die in einem kaputten Zustand ist, wenn wir in einer perfekten Erde leben können bis in Ewigkeit? Wenn wir die Wiederkunft nicht lieb haben, wenn wir sie nicht mit allem, was wir haben, uns sehnen und danach wünschen, dann sind wir keine Adventisten. Dann sind wir was anderes. Dann sind wir angebliche Adventisten, aber eigentlich Weltlinge. Also jeder, der Christus versteht, jeder, der die Sünde versteht, jeder, der sich sehnt nach einem etwas Besserem, müsste Adventist sein. Gar keine andere Wahl. Also wenn einer hier heute nicht Adventist ist, ich rede nicht hier von einer Konfession, ich rede von einer Bewegung, einem Gedankengut, der befreiend ist. Die Bibel sagt, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meiner Auflösung ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag nicht wenn ich sterbe, aber an jenem Tag bei der Auferstehung zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also wer kriegt diese Krone des ewigen Lebens? Diejenigen, die sein Erscheinen lieb haben. Es muss hier etwas im Inneren sein, wonach sie sich sehnen. Sie müssen sagen, bitte Herr, nicht morgen, heute. Es gibt nur einen Grund. Nur einen Grund, wo man sagen kann, Herr, verzögere dein Kommen. Und das ist, wenn man eine Last für Seelen hat, dass sie nicht verloren gehen. Und man sagen wird, ich bin bereit, länger zu leiden auf dieser gammlichen Erde, nur dass der oder die gerettet werden kann. Aber sonst gibt es keinen Grund zu sagen, der Herr zögert mit seinem Kommen. Diese Liebe zur Wiederkunft, diese Liebe zu der Wahrheit Gottes, das war die Liebe, die die Reformatoren hatten. Wenn wir uns alle mal anschauen, Melanchthon, Calvin, Baxter, Luther, die hatten eine Wiederkunftserwartung. Melanchthon sagte, die Welt ist nah am Ende. Und ich möchte haben, dass alle Christen beten, dass dieses Ereignis doch stattfinden wird, dass Christus wiederkommen kann. Luther sagt, ich hoffe, es dauert nicht mehr lange, sonst ist das Wort verschwunden. Wir müssen beten, dass es schneller, eher als später zu uns kommt. Und Baxter sagte, wenn der Tod der letzte Feind ist, der besiegt werden muss, wieso müssen wir dann einmal Tränen heulen, wenn wir es haben können, wenn er kommt? Denn wenn Jesus wiederkommt, dann ist der Tod besiegt und der große Kampf ist an einem Ende. Das war die Hoffnung der apostolischen Kirche und das muss die Hoffnung der Endzeitgemeinde sein. Wenn wir nicht im Herzen siebenten Tags Adventisten sind, dann können wir das ewige Leben verfehlen. Ich weiß, Gott richtet nach dem Erkenntnis, das wir haben. Aber wenn wir mit diesen Gedanken konfrontiert werden, und wir internalisieren sie nicht, dann stehen wir in großer Gefahr, verloren zu gehen. Also dieses Sehnen nach der Wiederkunft zeigt auf eine Beziehung mit Jesus Christus. Diejenigen, die ihn kennen. Jetzt, wie lernt man jemanden kennen? Was macht man? Den möchte ich mal kennenlernen. Was macht man dann? Wie macht man das? Wenn der Vater oder die Mutter sagt, lern ihn erst mal kennen, vor dem du den heiratest. Was macht man da? Zeit miteinander verbringen. Gedankenaustausch miteinander. Wie stehen wir zueinander? Wie reagiert diese Person zu bestimmten Ereignissen? Was kann ich erwarten? So nur können wir eine Beziehung haben. Einige sagen, na, der Herr zögert mit seinem Kommen. Mein Herr säumt zu kommen. Die Bibel sagt in Lukas 12, 37, selig sind diese Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, Wachen findet. Wirklich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tische führen und hinzutreten und sie bedienen. Er hat eine persönliche Beziehung mit diesen Menschen. Er freut sich, dass sie da sind. Und ob er jetzt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache kommt, und so findet er sie, selig sind diese Knechte. Aber dann gibt es böse Knechte. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschsohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Wenn wir da runterspringen nach Vers 44, wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen, so einen, der auf ihn wartet und der bereit ist für seine Wiederkunft. Aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. Ja, der wird Probleme haben. Der Knecht aber, der seines Herrn Willen kannte und sich nicht bereit hielt, auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Streiche erleiden müssen. Ich habe neulich ein Fernsehprogramm gesehen von Leuten, die eigentlich besser wissen müssten. Und die haben gesagt, es gibt in unserer Gemeinde, in dieser Adventgemeinde, nein, dieser Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde, gibt es Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als ständig die Nachrichten zu studieren, um zu schauen, wie die Ereignisse vor sich gehen, wenn Jesus wiederkommt. Das ist Zeitverschwendung und bringt nur Unruhe, haben sie gesagt. Am Fernsehen? Sie verunsichern die Leute dadurch. Jesus kommt noch lange nicht, kam mir dieser Text in Gedanken. Du böser Knecht, was redest du da? Wir dürfen seine Wiederkunft nicht kleiner machen, als sie ist. Wir dürfen nicht sagen, so wie Petrus warnt, in den letzten Zeiten werden Leute kommen, wo die sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Wo ist die denn? Worauf hofft ihr denn? Das haben die Christen zu William Miller gesagt. Und jetzt? Jetzt? Jetzt habt ihr eine große Enttäuschung. Wo ist er denn? Wo ist er denn geblieben? Was glaubt ihr denn? Wissen wir, was wir glauben? Verstehen wir, was wir glauben? Wir müssen verstehen, was wir glauben. Denn wenn wir den Namen haben, dann müssen wir diesen Namen auch tragen. Dieser Name steht für Dinge, die die Welt notwendig hat zum ewigen Leben. Wir müssen das auch wirklich glauben. Epheser sagt, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher der Pfand und das Erben ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also bis zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen es glauben. Es darf nicht ein Märchen sein unter uns, eine vielleicht Hoffnung. Es ist die einzigste Hoffnung. Es gibt keine andere. Und wir müssen trotz den Umständen, müssen wir handeln, als ob wir nicht nur Adventisten sind, sondern auch Siebenten-Tags-Adventisten. Wir müssen handeln, als ob wir glauben, Gott hat eine Regierung und ein Gesetz, das ewig und ewig existieren wird. Und er möchte, dass wir jetzt in Harmonie damit leben. Nicht einmal, wenn wir im Himmel sind. Denn wenn wir es jetzt nicht lernen, werden wir es nie lernen. Also wir müssen anders sein als die anderen. Die anderen sagen, glaube nur, ist alles, was nötig ist. Der Herr hat alles getan, du brauchst nichts tun. Aber die Bibel sagt, wir sollen mit Ausdauer im Wirken des Gutes. Oder die Lutherbibel sagt, Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben. Wir können nicht bleiben, wie wir waren. Wir müssen etwas tun. Nicht zum Heil, aber des Heiles willen. Weil wir das Heil entdeckt haben, kommen wir in Harmonie mit Gottes Willen. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen glauben können, dass das Gesetz entfernt ist und dass jetzt jeder machen kann, was er will, weil er unter der Gnade steht. Das ist so ein unlogischer Gedanke. Stellt euch vor, Gott reißt die Vordertür des Himmels auf und greift den Luzifer mit allen seinen Engeln, weil sie gegen sein Gesetz verstoßen, und er schmeißt sie aus dem Himmel raus. Und dann macht er die Hintertür auf und sagt, kommt ihr Sünder, kommt rein. Hat er dann das Problem dann gelöst, ja oder nein? Nein, dann hat er es verewigt. Wenn der Teufel bei der Vordertür rausgeschmissen wurde, weil er ungehorsam war, dann heißt es, diejenigen, die den Himmel wieder voll machen, kommen bei der Vordertür rein, weil sie Gehorsamkeit gelernt haben. Ist das nicht logisch? Sonst haben wir doch einen Gott, der sich ändert, so wie der Wind. Also wann passieren diese Dinge? Bei seiner Wiederkunft, haben wir heute Morgen in der Lektion gehört. Bei seiner Wiederkunft werden wir verändert, findet diese Änderung statt. Diese physische Änderung, aber die Geistesänderung findet jetzt schon statt. Jetzt. Wenn ihr in meinen Worten bleibet, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Bleibet in meiner Liebe, sofern du in der Güte bleibst, so werdet ihr auch ihr im Sohne und im Vater bleiben. Da ist ein Bleiben, das auf uns wartet. Ich möchte zwei Geschichten, die Jesus erzählt hat, mal so ein bisschen betrachten. Die erste ist in Matthäus, Kapitel 19, Vers 16. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um in das ewige Leben zu erlangen? Die Schlachterbibel sagt, was fragst du mich nach dem Guten? Die Elberfelder sagt, was fragst du mich über das Gute? Die Lutherbibel sagt, was heißest du mich gut? Ich denke, das ist richtig. Ich denke, das schlägt den Nagel auf den Kopf. Was heißest du mich gut? Nur einer ist gut. Und das ist Gott. Denn wir alle sind nicht gut. Warum heißt du mich gut? Was hat dieser Mensch erkannt? Er hat erkannt, dass dieser eine, mit dem er da sprach, war gut. Wogegen die anderen nicht gut waren. Dann kam er ja zu ihm. Warum heißt du mich gut? Hast du etwas erkannt? Hast du vielleicht erkannt, dass ich mehr bin als die anderen Menschen, dass nur Gott gut ist und dass ich vielleicht Gott repräsentiere in seiner Vollheit hier? Was heißt du mich gut? Und Jesus sagt zu ihm, als er fragt, was muss ich machen, um das ewige Leben zu erlangen? Er sagt zu ihm, glaube nur. Brauchst nur glauben, kommst du in den Himmel, kein Problem. Sagt er das? Nein. Er sagt zu ihm, wenn du das ewige Leben haben möchtest, dann halte die Gebote. Ist es so komisch, um siebenten Tags Adventist zu sein? Ist es so etwas, wo man sich schämen muss, dass es nicht von der Zunge rollen will? Dass man es verheimlichen will? Hier steht es doch in der Bibel. Wenn du das ewige Leben haben willst, so halte die Gebote. Welche, sagt der junge Mann. Welche? Und Jesus nennt alle Gebote auf der zweiten Tafel. Beziehung von Mensch zu Mensch. Und der Junge erleichtert sagt, das habe ich schon alles gemacht von jung an. Und dann sagt Jesus zu ihm, eines hast du noch, was du nicht hast. Verkaufe alles und folge mir nach. Jetzt gibt es Religionen, die sagen, verkaufe alles, dann bist du ein Christ. Es geht ja gar nicht darum. Es geht darum, wer ist dein Gott? Und er hatte einen anderen Gott, außer dem Gott, der auf der ersten Tafel steht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er hatte einen anderen Gott, sein Vermögen war sein Gott. Und Gott sagt, verkaufe alles und folge mir nach. Und er konnte nicht. Denn sein Götze war größer wie sein Gott. Ich mag es, in Markus steht geschrieben, und ich mag hier auch die Luther-Übersetzung. Die Luther-Übersetzung sagt, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Die anderen Übersetzungen sagen, Jesus sah ihn und gewann ihn lieb. Das kann nicht richtig sein. Das stört mich, das kann nicht richtig sein. Denn so hat Gott uns geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Er hat ihn schon geliebt. Er hat ihn geliebt, darum hat er ihn dazu bringen wollen. Gib alles auf. Ich habe neulich gearbeitet mit einem Handwerker und er hat mir erzählt, jeden Monat gibt er so viel Geld aus für die Lotto. Und irgendwann wird er die Lotto gewinnen und dann fängt sein Leben an. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist gut so, ich hab die Lotto gewonnen. Dann hat er gesagt, du hast die Lotto gewonnen? Ich sage, ja, ich habe die Lotto gewonnen. Das ist das Beste, was noch je mit mir passiert wird. Er sagt, wie viel Geld hast du denn gewonnen? Ich sage, ich habe gar kein Geld gewonnen. Ich sage, wie hast du dann die Lotto gewonnen? Ich sage, als ich Christ wurde, habe ich die Lotto gewonnen. Denn Gott hat gesagt, dass er in allem, was ich nötig habe, Vorsorge treffen wird. Das ist doch die Lotto. Ist das nicht die Lotto? Also wenn dieser junge Mann gewusst hätte, mit wem er spricht, dann hätte er vielleicht sagen können, hier, nimm es für das Werk. Und er hätte mehr gehabt, als was er vorher gehabt hat. Denn Salomo hat gefragt, gib mir Weisheit, Herr. Und der Herr hat zu ihm gesagt, du fragst für Weisheit? Jetzt gebe ich dir auch Reichtum und alles andere, was dazu gehört. Es geht nicht um das Geld. Es geht um ein Götzen zu machen von dem Geld. Und Christus hat ihn lieb gehabt. Aber jetzt eine interessante Geschichte in der Bibel. Wir haben sie schon so oft gehört. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter. Andere Übersetzungen, Gesetzgelehrter, schöner Name. Gesetzgelehrter. Auf und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jeder will ewig leben. Jeder will das ewige Leben haben, aber nicht alle wollen die Bedingungen erfüllen für das ewige Leben. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erreiche? Aber er war nicht wie der junge Mann. Er hatte ein anderes Ziel. Er wollte Jesus übers Ohr hauen. Aber Jesus ist lieb zu ihm. Er aber sprach zu ihm, wie steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Hat auch nicht gesagt, na ja, glaube nur an mich, glaube nur, alles ist in Ordnung. Gesetz ist weg, schau nur an, wie schön ich gelebt habe und basta, du bist im Himmel. Nein, wie liest du? Zum anderen hat er gesagt, halte die Gebote. Wie liest du? Was steht geschrieben? Ja, das ist der Maßstab, der uns führt zum ewigen Leben. Nicht, was dein Prediger sagt oder eine Gemeinschaft oder ein angeblicher König. Wie steht's geschrieben? Er antwortete und sprach, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht, tue das, so wirst du leben. Naja, dann wollte er sich rechtfertigen und sagte, wer ist mein Nachbar? Ihr kennt ja die Geschichte. Und Jesus ist, na, so zuvorkommend. Er erzählt ihm eine Geschichte. Und ihr kennt ja alle die Geschichte. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch. Das ist ein interessantes Wort da. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und fiel unter Mörder. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Ihr kennt die Geschichte, es ist eine alte Geschichte in der Bibel. Es war ein Mensch, nicht ein Israelit, nicht ein Jude, es war ein Mensch. Der ging von Jerusalem hinab gen Jericho. Er ging hinab gen Jericho. Und da wurde er überfallen, man zog ihm die Kleider aus, man schlug ihn, man ließ ihn halbtot liegen. Es begab sich aber ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und da er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, da kam zu der Stätte und sah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber reiste und kam dahin und da er ihn sah, jammerte er ihn sein. Er hatte Mitleid mit ihm, er hatte Mitgefühl mit ihm. Das ist eine fantastische Geschichte, diese. Ging zu ihm, verband ihm seine Wunden und goss darein Öl und Wein. Ich hätte geschrien, wenn mir jemand Wein auf meine Wunde schmeißt. Und hob ihn auf, sein Tier, und führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Des anderen Tages reiste er und zog hinaus 2 Groschen und gab sie dem Wirte und sprach zu ihm, pflege sein und so das, was mehr wirst, du da tun, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Habt ihr was mitbekommen da? Wenn ich wiederkomme, welcher denkst dich, der unter diesen dreien der Nächste sei gewesen, dem, der unter die Mörder gefallen war? Er sprach, der Barmherzigkeit an ihn tat. Da sprach Jesus zu ihm, so gehe hin und tue dergleichen. Jetzt guck mal, wir nehmen das mal so ein bisschen auseinander. Hier ist ein Mensch. Wer qualifiziert dafür? Alle, die ganze Welt. Und von wo waren sie unterwegs? Von Jerusalem nach Jericho. Aber Jericho war die Stadt, die Gott verflucht hatte. Gott hatte gesagt, diese Stadt ist verflucht. Mit seinem Erstgeborenen fängt er an, diese Stadt zu bauen und mit seinem Jüngsten wird er das Tor aufhängen. Diese Stadt soll nicht gebaut werden. Wir sind alle auf dem Weg nach Jericho. Wir sind alle auf dem Weg von Jerusalem, die Stadt des Heils, zu der verfluchten Stadt. Wir sind alle unterwegs. Und derweil wir diesen Weg gehen, kommen die Räuber, der Satan mit seinen Trabanten und seinen Dienern, und sie reißen uns die Kleider der Gerechtigkeit von dem Leib. Und wir stehen nackt da und wir sind verwundet und bluten und sind halbtot. Und ein Barmherziger, aber es ist ein Samariter. Die Samariter waren verachtet. Sie waren verachtet. Und darum gebraucht Jesus dieses Gleichnis. Und Jesaja erzählt uns, dass wenn der Messias kommt, er war verachtet. Sie haben ihn verachtet. Er ist ein Typus, Jesus Christus. Und er kommt und er hat Barmherzigkeit. Mit dieser Person, die von dem Weg des Heils auf dem Weg des Verderbens nach Jericho auf dem Weg ist. Und er bemüht sich seiner. Und er kleidet ihn mit seiner Gerechtigkeit. Und er behandelt die Wunden mit Öl. Symbol? Er gibt ihm seinen Heiligen Geist. Und Wein. Symbol? Sein Wort. Seine Wahrheit. Er nimmt sich seiner an und er geht zum Wirten. Das ist das Hospital, das Krankenhaus, die Gemeinde. Und er geht zum Wirten, derjenige, der für seinen Gast sorgen muss. Und er sagt, hier ist Geld, versorge ihn. Und wenn du mehr tust, als was ich frage, wenn ich wiederkomme, dann zahle ich dir alles zurück. Über wen geht diese Geschichte denn eigentlich? Es geht über uns. Wir sind diejenigen, die auf diesem Weg nach Jericho zerfetzt wurden, ohne Gerechtigkeit, halbtot da liegen. Und Christus, der Barmherzige, der Verachtete, kommt und verbindet uns. Und dann geht er weg und er lässt uns in dieser Gemeinde. Welche Gemeinde ist denn das? Es war nicht die Gemeinde des Gesetzgelehrten. Es war nicht die Gemeinde des Leviten. Es war die Gemeinde des Wirten. Und wer ist der Wirte? Der Wirte ist derjenige, der sich um seinen Gast kümmert. Der Wirte ist derjenige, der seinen Gast versorgt. Der Wirte ist derjenige, der seinem Gast zu essen gibt. Der Wirte ist derjenige, der seinen Gast behandelt mit Ehre. Jetzt frage ich, liebe Geschwister, sind wir gute Wirten? Sind wir gute Wirten? Oder sind wir vielleicht Gesetzgelehrte? Oder sind wir vielleicht Schriftgelehrte? Oder sind wir vielleicht Leviter mit Batman-Anzug? Oder sind wir Wirten? Es steht geschrieben, Pflege sein. Und so du das, was mehr wirst da tun, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ach, der Wiederkunftsgedanke ist der schönste Gedanke in der Heiligen Schrift. Wenn wir nicht uns festklammern an diesen Gedanken, dann haben wir alles verloren, was uns Adventisten macht. Die Bibel sagt, nicht einer ist nicht in die Irre gegangen. Alle Schafe sind in die Irre gegangen. Petrus sagt in 1. Petrus 2, 25, denn ihr waret wie irrende Schafe, nun aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ist das nicht schön gesagt? Wir alle, irrende Schafe, alle auf dem Weg nach Jericho. Und wenn es nicht war, wäre für den Verachteten, der versprochen hat, dass er bei der Wiederkunft alles gut machen wird. Wo wären wir dann? Diesen Christus, diesen Charakter müssen wir internalisieren. Diesen Charakter müssen wir hier in dieser Gemeinde, wo wir heute sind, internalisieren. Wenn da einer hier reinkommt bei dieser Tür, und er blutet und er war auf dem falschen Weg und er hat keine anständigen Kleider. Wie werden wir ihn behandeln? Was werden wir tun? Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und die Jünger hören sich das an, nicht die 12, aber die anderen und sagen, pff, was soll das? Und sie gehen von ihm und er geht zu seinen Jüngern und er sagt, wollt ihr auch gehen? Und sie antworten, wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Aber wenn wir nicht sein Fleisch essen, wenn wir nicht sein Blut trinken, dann haben wir nicht das ewige Leben. Das heißt, wenn wir nicht seinen Charakter internalisieren, dann haben wir nicht das ewige Leben. Tue das, was dieser Samariter gemacht hat. Tue das, denn es war ein Mensch. Und das macht nichts, ob er schwarz, blau oder grün ist, arm oder reich ist, intelligent oder nicht. Es war ein Mensch und Jesus liebt sie alle. Noch eine kurze Geschichte. Exodus 5, Vers 2. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr? Hier ist der andere. Wer ist der Herr, dessen Stimme ich hören soll, um Israel ziehen zu lassen? Ich weiß nichts vom Herrn, ich kenne ihn nicht. Das Englisch sagt, I know not the Lord, ich kenne ihn nicht. Und ich werde auch nicht Israel ziehen lassen. Ich kenne ihn nicht. Elberfelder sagt, ich kenne Yahweh nicht, ich kenne diesen Gott nicht. Ich selber bin König hier auf Erden. Ich mache die Gesetze. Ich sage euch, wo es lang geht. Ich kenne ihn nicht. Ich werde euch nicht ziehen lassen. Wenn ihr glaubt, als Siebentags-Adventisten, ihr könnt lustig weiterspielen, dieses Spiel Siebentags-Adventismus, vergiss es. Es gibt einen anderen König, der sagt, ich kenne ihn nicht. Entweder du bist mir gehorsam hier auf Erden, oder ich vernichte dich. Habt ihr genug Glauben dafür? Habt ihr es? Dass wenn er kommt, dann wird er die Pläne dieses anderen Königs vereiteln? Habt ihr genug Glauben dafür? Als er gesagt hat, ihr werdet nicht den Sabbat halten. Du, Mose, du lässt den Menschen Schabbat. Ihr werdet nicht Schabbat, ihr werdet nicht Sabbat halten. Geht zu euren Werken, nehmt ihren Stroh weg, lasst die arbeiten. Da hat er einen aufs Dach bekommen. Dann kann man den Erstgeborenen verlieren. Denn wenn man sich weigert, den eingeborenen Sohn Gottes an erste Stelle zu stellen, dann kann es passieren, dass der Erstgeborene hier von dir vielleicht sterben muss. Aufpassen. Er kennt ihn nicht. Er sagt, wer ist er? Ich kenne ihn nicht. Und 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Wenn er mit Feuerflammen Rache nehmen wird, wann ist das? Am jüngsten Tag? Denen, die Gott nicht kennen. Manche übersetzen, sagen anerkennen, aber das Wort ist kennen. Ich muss ihn kennenlernen. Ich brauche eine Beziehung zu ihm. Ich muss ein Verhältnis mit ihm aufbauen, ein Vertrauensverhältnis. Ich muss erlauben, dass er mich in Umstände bringt, wo ich verzage. Dann kommen die Leute und sagen, hat Gott mich verlassen? Nein, er prüft dich. Denn wir kommen zu einer Situation, wo wir verzagen und keine Antwort haben. Das ist Gottes Gelegenheit, um dir zu zeigen, wie er deine Probleme löst. Und wenn wir ein Erlebnis nach dem anderen haben in dieser Beziehung zu ihm, dann können wir auch in den letzten Ereignissen hier auf unserem Planeten, wenn es hart auf hart geht, sagen, wir haben keine Hoffnung mehr, wir haben keine Antwort, wir können nichts machen. Jetzt gehört die Gelegenheit Gott. Und dann kann ich stehen, weil ich kenne ihn. Ich weiß, wie er vorher gehandelt hat. Und jetzt in der größten Extreme weiß ich, wie er dann auch handeln wird. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden. Wir dürfen das nicht erlauben. Nicht wir. Nicht wir. Wenn wir jetzt den Mut verlieren, was wird dann mit der Welt passieren? Wohin sollen sie rennen? Die Ägypter, als sie sahen, alles kracht zusammen. Wo sind sie denn hingerannt, viele von ihnen? Wo sind sie denn hingerannt? Zu den Israeliten. Und sie waren in ihren Häusern. Und sie sind mitgezogen in das gelobte Land. Nicht alle waren echt, aber doch nicht alle waren schlecht. Und Gott hat es gelehrt. Wenn wir jetzt den Mut verlieren, wenn wir jetzt verzagen, wohin sollen die Leute rennen? Wer soll Wirt sein für den verletzten Menschen? Hier muss stehen, ganz groß, siebenten Tags Adventisten. Hier ist der Wirt. Komm, der hat versprochen. Er wird uns versorgen. Und Zachariah 6, Vers 15 sagt, und entfernte, man müsste eigentlich sagen, Fremde werden kommen und am Tempel Jahwes bauen und ihr werdet erkennen, dass Jahwe, der Herrscher, mich zu euch gesandt hat. Und dieses wird geschehen, wenn ihr fleißig auf die Stimme Jahwes, eures Gottes, hören werdet. Fremde werden kommen zu dieser Gemeinschaft. Und sie werden bauen an diesem Tempel. Und dieser Tempel ist nicht ein Tempel von Stein, sondern er ist ein lebendiger Tempel. Mit lebendigen Steinen. Er ist ein Menschentempel. Ein Mensch, der auf dem Weg nach Jericho war und jetzt in Jerusalem den Tempel baut.
Wow!
Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Nicht loslassen, nicht so weit kommen, wie ihr jetzt gekommen seid und loslassen, festhalten. Zu welchen du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ihr seid alle getauft worden und habt gesagt, ich akzeptiere diese Wahrheit. Ich gebiete dir vor Gott, der alles im Leben erhält, und Christo Jesus, der von Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und darin besteht das Zeugnis, dass uns Gott ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Möge der Herr uns stärken, möge der Herr uns segnen, dass wir stolz sind auf unseren Namen, denn der Name steht für etwas Besonderes. Und möge er uns die Kraft geben, um gute Wirten zu sein, für diejenigen, die bald in Strömen kommen, um zu helfen, um diesen Tempel zu bauen. Amen.